das ist echt so eine gute Auswahl, diese drei Bücher. Wird schwer, sich dafür eins zu entscheiden, aber gut, dass nicht wir das machen müssen, sondern ihr.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Ja, hallo, liebe Die Buch-HörerInnen. Wir melden uns heute mit einem ganz besonderen Anliegen. Und zwar konnten unsere Steady-Mitglieder uns Buchvorschläge schicken, die in den Lostopf für das Community-Buch 2025 kommen. Das bedeutet, wir werden ein Buch eurer Wahl besprechen. Und da wir eine großartige Community haben, haben wir natürlich ganz, ganz viele Einsendungen bekommen. All diese großartigen Vorschläge haben wir jetzt da. Ich habe die auf so kleine Zettelchen geschrieben. Und heute werden wir drei Bücher auslosen, die dann wieder zur Abstimmung kommen. Das heißt, es ist ein komplexer Prozess, aber am Schluss werden wir eines eurer Lieblingsbücher besprechen. Darauf freuen wir uns schon extrem.
Ich bin schon gespannt, was wir jetzt verlosen werden. Julia, du hast den Lospot bei dir.
Genau, ich habe den Lospot bei mir und ja, ich würde sagen, zieh einfach mal drei, oder?
Ja, bitte.
Seid ihr bereit für Buch Nummer 1, das zur Abstimmung gelangen wird und eines der Community-Bücher werden könnte? Und zwar ist das Dr. Mutter Faust von Fatma Aydemir.
Oh.
Das ist sehr cool. Ist ein Theaterstück tatsächlich und, soweit ich gesehen habe, eine sozusagen weibliche Version von Faust, was
sehr cool,
auch super in diesen Podcast passen würde. Also danke ja schon mal dafür. Das zweite mögliche Community-Buch 2025 wird Es kann nur eine geben. Caroline Kebekus.
Och, da hätte ich auch Bock drauf.
Ja? Kennst du
ja,
das schon?
Nein, aber ich kenne Caroline Kebekus und sie, ich finde, sie macht schon wirklich sehr lustige Comedy. Ist dann so eine deutsche Comedy, wie sagt man da?
Comedian-Frau?
Comedian? Ja, genau, das.
Sehr gut, oh Gott, das sind ja schon zwei Bücher, die, also da entfällt die Entscheidung ja echt nicht leicht. So, und das letzte zur Auswahl stehende Buch wird Zeit der Unschuld von Edith Wharton.
Mhm, das kenne ich wiederum nicht. Sagt dir das was?
Ja, ich glaube, das schlägt ein bisschen mehr in meine Kerbe. Also in den 1920ern erschienen von der US-amerikanischen Autorin Edith Wharton. Und ich kenne es leider nicht, aber die Autorin sagt mir natürlich was. Und ich finde, puh, also das ist echt so eine gute Auswahl, diese drei Bücher. Wird schwer, sich dafür eins zu entscheiden. Aber gut, dass nicht wir das machen müssen, sondern ihr.
Ja, genau. Also stimmt ab. Ihr könnt abstimmen auf Instagram. Da findet ihr uns unter die_buch. Und für alle, die kein Instagram haben, wir wollen euch natürlich nicht ausschließen, diesen Prozess. Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an plaudern@diebuch.at, welches dieser Bücher ihr gerne in unserem Podcast besprochen haben würdet.
Genau. Ich wiederhole es nochmal. Es kann nur eine geben von Caroline Kebekus, Dr. Mutter Faust von Fatma Aydemir oder Zeit der Unschuld von Edith Wharton. Welches letztendlich dann das Community-Buch 2025 wird, erfahrt ihr hoffentlich bald. Wir melden uns da so bald wie möglich bei euch.
Und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt mit uns gemeinsam, euch noch mehr austauschen wollt über bestimmte Bücher, über Geschichten, aber auch einfach über Feminismus allgemein, dann könnt ihr Die Buch auch unterstützen und zwar unter steadyhq.com/diebuchpodcast. Und mit einem kleinen monatlichen Beitrag seid ihr dabei in unserer Die Buch-Community. Und ja, seid auch so ein bisschen Teil von dieser feministischen Gruppe, die sich noch mehr diesen Themen widmet.
Bis dahin hoffen wir, dass ihr natürlich weiterhört im Podcast. Viel Spaß.
Bleibt dran.
Ja, liebste Sophia, du weißt, mir geht es meistens so, wenn das Wetter draußen schön wird, wenn es warm wird, dann zieht es mich immer hinaus in die Welt. Ich denke mal, dir geht's ähnlich. Hast du denn schon Pläne für den Sommer und fürs Reisen?
Ja, mir geht's ähnlich wie dir. Ja, ich habe schon ein paar Pläne. Also was bei mir immer ein Fixstarter ist, ist wandern gehen. Meistens mit Freundinnen eine Woche auf eine Hütte fahren, so Selbstversorger und dann Wandertouren machen. Genau, das ist auf jeden Fall schon fix und irgendwo in den Süden möchte ich noch gerne
Aber mal schauen, irgendwo ins Meer. Mm. Vielleicht campen oder so. Aber ich schwanke noch.
Du schwankst noch.
Okay. Ich schwank noch, wo genau es hingeht, aber irgendwo ins Mittelmeer. Das wäre so mal ein bisschen der Plan.
Vielleicht ja. Haben wir ja in dieser Folge ein paar Anregungen und Tipps, die wir natürlich auch euch gerne näher bringen wollen für den Sommer. Was hast du denn für ein Buch mitgebracht? Du hast ja im Zitat schon ein bisschen angeteased, dass es ums Reisen geht.
Genau, das stimmt. Ja, es ist tatsächlich so ein Art Reiseführer, der heißt In Her Footsteps, Reisen zu außergewöhnlichen Frauen und wenig überraschend herausgegeben vom Lonely Planet. Das heißt, es ist jetzt nicht ein feministisches per se Werk, aber trotzdem ganz cool, dass Lonely Planet ein solches Buch herausgibt, finde ich. Es ist 2021 die deutsche Ausgabe erschienen, original Englisch ein Jahr davor. Und ja, ich habe das Buch tatsächlich von einer ganz lieben Freundin geschenkt bekommen.
Was?
Ja, von wem? Sie heißt Julia und sitzt mir gegenüber. Was? Und sie weiß, dass ich gerne wegfahre. Und ja, ich finde es echt eine ganz coole Anregung. Es sind da nämlich verschiedene Orte und Plätze weltweit vorgestellt, die sich bestimmten Frauen widmen. Und da gibt es mehrere Rubriken, also es können Aktivistinnen sein, Künstlerinnen, Pionierinnen und Ikonen. Das sind so die vier Rubriken. Und wie gesagt, ist es eine Sammlung von Schauplätzen und Wirkungsstätten von grandiosen Frauen. Manche Orte sind sehr auffällig, das sind riesige Monumente oder es ist sehr augenscheinlich. Manchmal geht es nur um eine kleine, recht unscheinbare Plakette irgendwo, wo man sich dann auf die Suche machen kann, wenn man gerade eine Stadt bereist. Ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Wegweis, eine Inspirationsquelle und eine Würdigung von Frauen jedenfalls. Und wie gesagt, umfasst es auch alle Kontinente. Und ja, gibt aber nur einen recht kurzen Einblick. Also es ist wirklich so ein Nachschlagewerk. Ich habe es einfach durchgeblättert, durchgelesen. Es sind kürzere Texte drinnen über diese Orte, über diese Frauen. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Handwerkszeug, um dann einfach näher zu recherchieren, wenn man dann vielleicht in ein Land ist. Aber ich finde es ein ganz guter Startpunkt. Ich war zum Beispiel in Rom vor kurzem und habe dann einfach hinten nachgeschaut, was gibt's denn in Italien. Leider gab es in Rom an sich nichts, im Vatikan schon. Und ja, ich finde es dann ganz cool, so als einfaches Inspiration, bevor man vielleicht irgendwo hinfährt. Und auch nochmal so ein Reminder, selbst wenn ich jetzt nichts in diesem Buch finde, ist es ja vielleicht eine ganz tolle Sache, an dem Ort, an dem ich bin, mir dann ein bisschen rauszusuchen, was sind denn die Spuren von spannenden Frauen. Weil das ist mir nämlich in Rom schon aufgefallen. Ich habe ein paar so klassische Stadtführungen gemacht. Wir waren dort auch auf Betriebsausflug. Das heißt, es gab dichtes Programm und auch Kulturprogramm unter anderem. Und ja, diese ganz klassischen Stadtführungen, weiß ich nicht, durch die römische Innenstadt oder Kolosseum, Forum Romanum, da kommen natürlich ganz typisch die wichtigsten, Anführungszeichen, Männer drinnen vor meistens. Also in dem Fall natürlich geht's um Kirche, Päpste und so, aber auch um die Herrscher des Römischen Reichs. Und da kommen schon auch Frauen dann immer wieder vor zwischendurch, aber in einer viel unbedeutenderen Rolle. Und ich glaube, wenn man sich dann so diesen Stadtführungen einfach so ein bisschen anschließt, dann vergisst man oft, welche tollen Frauen es dann eigentlich noch so gab. Und leider Gottes muss man ein bisschen suchen, aber Gott sei Dank wird es einem ja auch immer wieder leichter gemacht und eben unter anderem dank solcher Bücher.
Schön. Ja, es ist ja auch eine sehr gute Strategie von mir, dass ich dir immer Bücher schenke, die ich dann möchte, dass du im Podcast besprichst. Ja, also das ist auch sehr uneigennützig natürlich.
Klar, klar.
Und ich freue mich jetzt auch auf ein paar Tipps und Beispiele für feministische Reisen, mehr oder weniger. Du hast uns ja ein paar Beispiele mitgebracht. Wo sollen wir denn, könnten wir denn hinreisen?
Ja, sehr gerne. Ich nehme euch da gerne mit auf verschiedene Kontinente, in verschiedene Länder. Und ich bin sicher, es ist auch spannend, wenn ihr da nicht unbedingt hinreist, weil das sind jetzt nicht unbedingt Orte, die man so ganz leicht bereisen kann. Ja, gibt's auch da drinnen, aber ja, eben sehr unterschiedlich, wie gesagt. Als erster Stopp, den wir einlegen, würde ich sagen, reisen wir gleich mal nach Chile. Und zwar in Nationalparks. Du weißt, ich bin ja auch gerne draußen unterwegs. Und da hat mich das angesprochen, und zwar in den Nationalparks Pumalin und Patagonia, das gehört also Chile, aber eben auch Argentinien, und zu der Frau Christine Tompkins. Sie ist eine Umweltengagierte, würde ich sagen, und war verantwortlich für die größte Landschenkung der Geschichte überhaupt, das war 2019. Und zwar gab es ja die Schenkung dieser beiden Nationalparks an den chilenischen Staat. Und es ist so, dass Christine Tompkins dieses Projekt gestartet hat, gemeinsam mit ihrem Ehemann. Und die haben sehr viele Hektar Farmgelände aufgekauft, um es vor Abholzung zu bewahren. Das ist immer wieder größer geworden. Heute umfasst dieses Gebiet über 400.000 Hektar. Und hat es dann eben an den chilenischen Staat geschenkt, was ich irgendwie auch ganz cool fand, dass es jetzt nicht irgendwie in den Händen von jetzt Menschen aus dem globalen Norden unbedingt bleibt, sondern dass sie das eben auch zurückgeschenkt haben. Und noch ein Fun Fact, Christine Tompkins war auch CEO der Bekleidungsfirma Patagonia, Stichwort Wandern, die vielleicht ein paar von euch kennen, hat aber dann dort aufgehört, um sich ganz dem Umweltschutz zu widmen. Ja, und ich möchte hier auch keine Werbungen machen für große Sportbekleidungskonzerne, aber ich muss schon sagen, Patagonia ist eine der Pioniersfirmen, die sich auch so Umweltstandards, Sozialstandards, Lieferkettenschutz und so, ja, widmet.
Der Versuch, dafür keine Werbung zu machen, ist gescheitert.
Oh je, sorry.
Wir werden nicht gesponsert von Patagonia, leider.
Nein.
Ja, sehr spannend. Okay, das heißt, aus welchem Land stammt Christine Tompkins selbst?
Sie ist aus den USA, ist in Kalifornien geboren und auch ein interessanter Side-Fact. Ihr Vater hat auch bei der Ölfirma gearbeitet, deswegen ist sie unter anderem in Venezuela aufgewachsen. Habe ich spannend gefunden, dass ihr Vater ja da so ein bisschen auf der bösen Seite der Macht standen ist, wenn man es jetzt mal so ganz pauschal betrachten wollen. Ich keine Ahnung, was er bei der Ölfirma gemacht hat, aber ja, wenn er in Venezuela gearbeitet hat, denke ich mal nicht, dass es so viele positive Dinge waren. Ja, ich habe es ganz interessant gefunden und ich finde ja das Thema Naturschutzgebiete sowieso interessant und es ist auch sehr zwiespältig und ich will da auch jetzt gar nicht tiefer drauf einsteigen, aber einfach nur, um es auch gesagt zu haben, dieses Konzept, ich komme irgendwo hin, nehme ein Stück Land und stelle das dann unter Schutz und da soll so wenig menschliche Einflussnahme passieren, wie nur möglich, ist natürlich auch ein sehr westliches. Es gibt ja viele, viele indigene Gruppen, die sehr gut in Zusammenspiel mit ihrer Umwelt leben und zum Beispiel die größte Biodiversität, also die größte Artenvielfalt auf der Welt, gibt's in den Gebieten, die auch von indigenen Gruppierungen verwaltet werden. Und da gibt's ja durchaus Konflikte von Leuten, die so ein Naturschutzgebiet fördern oder einhalten wollen und auch Gruppierungen, die in diesen Gebieten schon seit immer leben und sich dann denken, okay, jetzt darf ich da auf einmal nicht mehr rein, wenn ich EuropäerInnen kommen jetzt, um irgendwie ab und an mal einen Büffel zu jagen. Also so mal ganz pauschal gesagt, ist natürlich eigentlich kein so tolles Konzept. Ich habe das auch kurz versucht, ein bisschen zu recherchieren, wie das in dem Fall ist. Und auf ihrer Website geht es auch viel um Community und Aktivismus für indigene Gruppierungen. Also nach außen hin passiert da schon einiges, aber nur um einfach ein bisschen diese verschiedenen Seiten hier auch darzustellen. Aber ja, fand ich interessant, dass eine Frau auch hinter so sehr großen Nationalparks steht.
Sehr spannend. Also wenn ihr in Chile seid, denkt dran. Oder vielleicht waren ja schon die einen oder anderen dort von euch. Sehr, sehr cool. Okay, also unser erster Stopp Chile. Wie geht die Route weiter?
Ja, ich würde vorschlagen, wir reisen mal wieder zurück nach Europa, weil wenn wir jetzt schon mal um Umweltschutz waren, dann bleiben wir mal wo man es zumindest in Österreich gut auch mit dem Bus oder Zug erreichen kann. Und wir beide, das können wir da jetzt offenlegen, sind ja begeisterte Zugfahrerinnen.
Ja, zumindest Überzeugte.
Überzeugte, nicht immer begeistert. Wir ärgern uns auch oft genug über Verspätungen, wenn wir dann nach England gurken mit dem Zug.
Ja, genau.
Ja, aber wir versuchen es zumindest, aufs Flugzeug zu verzichten. Und deswegen habe ich auch für uns beide speziell in Prag herausgesucht. Und zwar gibt es eine Gedenktafel im Park von Palais Waldstein. Das ist der Sitz des heutigen tschechischen Parlaments. Und der erinnert an Františka Flaminková.
Sehr schön ausgesprochen.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hast du schon mal was von ihr gehört?
Nein.
Ich davor auch nicht. Eine tschechische Feministin und auch Wahlrechterin, die von 1875 bis 1942 gelebt hat. Sie war auch Lehrerin und hat sich dort engagiert gegen das Lehrerinnenzölibat. Das war auch was ich gelernt habe. Ich wusste nicht mal, dass es ein Lehrerinnenzölibat gab. Und zwar war das so in Tschechien und vielleicht auch in einigen anderen Ländern, dass es die Wahl gab, entweder unterrichten und Single sein oder Familien gründen. Als Lehrerin durftest du nicht heiraten und keine Familie haben.
Sehr spannend.
Gell, also für mich war das so irgendwie auch total absurd. Und sie hat sich dagegen eingesetzt, auch in verschiedenen Lehrerinnenverbänden, und hat sich später auch für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Generell für die Gleichstellung auch im bürgerlichen Recht. Also da kommt ja auch so dieses eben Frauen- oder Lehrerinnenzölibat. Also das Lehrerinnenzölibat ist ja auch Teil vom bürgerlichen Recht gewesen. Und später hat sie auch als Kandidatin der Sozialistischen Partei kandidiert und kam auch in den Senat der Tschechoslowakei. Und sie wurde tatsächlich ermordet 1942 von den Nationalsozialisten.
Das dachte ich mir schon bei dem Sterbedatum 1942.
Ja, okay. Ihr wurde auch öfters empfohlen, ins Ausland zu gehen, hat sie aber nicht gemacht. Sie hat gesagt, nein, ich bleib da, ich will da Politik machen, und wurde dann erschossen.
Okay, also wenn ihr in Prag seid, dann könnt ihr auf alle Fälle auf den Spuren dieser Frau wandeln. Sehr, sehr cool auch, dass wir das per Zug oder Bus erreichen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass der nächste Stopp nicht so leicht mit Zug oder Bus zu erreichen ist.
Du hast recht, weil ja, ich wollte eben auf verschiedene Kontinente auch reisen. Das heißt, ja, ihr könnt natürlich das trotzdem auch irgendwie per Land erreichen, da würdet ihr aber sehr, sehr lange fahren, aber es gibt Leute, die machen das. Und wir reisen nach Indien. Auch ein Land, das ja durchaus in manchen Kreisen sehr hoch auf der Reise, zumindest Wunschliste steht. Ich war leider selber noch nie dort, du auch nicht, glaube ich. Nee. Und was ich interessant gefunden habe, war, dass es sehr viele Orte in Indien gibt, die auch an indische Frauen erinnern. Habe ich interessant gefunden. Dass es da scheinbar eine sehr reichhaltige Historie gibt, wie in vielen anderen Ländern auch, aber wo man auch tatsächlich die Orte besuchen kann. Also wenn ihr mal nach Indien reisen wollt, dann lohnt sich das. Und vielleicht ist das auch sehr auffällig und augenscheinlich, dass es ja eh sowieso sehr viele Orte gibt. Jetzt möchte ich mitnehmen zum Meras-Tempel. Das ist ein Tempel innerhalb einer sehr großen Vishnu-Tempelanlage. Ich spreche den Ort jetzt nicht aus, weil ich werde mich blamieren. Aber ihr könnt das googeln. Chitorga oder so. Jetzt habe ich es doch gemacht. Keine Ahnung. Dieser Tempel erinnert an Mirabai. Das war eine indische Mystikerin, Dichterin und Heilige. Und sie hat gelebt von 1498 bis 1546. Also auch schon einige Zeit her. Sie war eine Prinzessin und ihr Gemahl starb in einem Kampf und sie wurde zur Witwe. Da stand sie vor der Wahl, entweder sie soll sich zu ihrem toten Ehemann ins Feuer stürzen, das war ja sehr oft so üblich von Witwen in Indien, oder in stiller Buße leben. Sie hat weder noch gemacht, sie hat sich Gott Krishna gewidmet, hat selber spirituelle Treffen abgehalten und sehr viel geschrieben. Sie schrieb lobpreisende Hymnen. Ihr Leben wurde auch mehrmals bedroht. Sie überlebte einen Giftmordanschlag und wurde auch zur Wanderheiligen. Sie ist also herumgezogen, hat eben auch so Wunder gewirkt. So erzählt man sich zumindest. Und eben dadurch, dass sie so viele Unwegsamkeiten und Anschläge und so weiter überlebt hat, hat sie so ein bisschen diesen Status von einer wundersamen Heiligen erhalten. Ihre Statue sitzt jetzt in diesem Tempel auch neben der Krishnas. Und von ihr sind tatsächlich über 1000 Lieder überliefert. Es gibt auch verschiedene Bände, in denen man diese Lieder nachlesen kann.
Sehr, sehr spannend. Okay, dann muss sie wohl ein ziemlich reichhaltiges Oeuvre hinterlassen haben, wenn sogar von da noch irgendwie 1000 Lieder oder so überliefert sind. Also sehr cool. Eine sehr umtriebige Person scheinbar.
Auf jeden Fall. Wobei man natürlich nicht weiß, sind diese wirklich alle von ihr, sind ja sehr viele auch mündlich weitergegeben worden. Es gibt sie auch in verschiedenen Sprachen, wurden immer abgewandelt. Aber scheinbar ist es so, dass es in diesen Liedern vor allem am Ende auch immer so eine Signatur gab, unter Anführungszeichen. Also in den letzten Zeilen hat sich immer der Künstler oder die Künstlerin, die Dichterin selbst eingebaut. Und da wird sie eben erwähnt und deshalb rechnet man mit dieser Anzahl an Liedern. Ja.
Sehr schön, sehr, sehr spannend. Cool. Und unser letzter Trip, unser letzter Stopp auf unserer Reise?
Ja, wir reisen noch um einiges weiter zurück in die Vergangenheit. Und zwar in die Jahre 1508 bis 1458 vor Christus. Also wir machen nochmal einen ordentlichen Sprung. Und von dieser Zeit gibt es jetzt nicht so viele Orte. Aber ein Land, in dem noch sehr viele Denkmäler von dieser Zeit erhalten sind, ist Ägypten. Und da gibt es Tempelanlagen, wie die meisten von euch wissen, unter anderem in Luxor. Ich glaube, das sind ja auch sehr touristische Magnete. Da stehen aber nicht nur die Tempel von Pharaonen, sondern auch von Frauen. Und unter anderem gibt es dort einen Totentempel von Hatschepsut. Hatschepsut war ägyptische Pharaonin und ihr Name bedeutet so viel wie die erste der vornehmen Frauen. Sie hat geherrscht und hat die Herrschaft nach dem Tod ihres Gemahls übernommen. Und es ist schon so, dass eigentlich Herrschaft auch Männersache war. Aber Hatschepsut war Ehefrau, Tochter und Schwester eines Pharaos und war da quasi auf vielen Ebenen qualifiziert für dieses Amt, nachdem das sehr viel mit Erbfolge zu tun hatte. Und ja, sehr edlen Geschlechtes sozusagen. Und man sagt auch, unter ihrer Herrschaft hat es eine Blütezeit des Handels gegeben und auch der Bautätigkeit. Und wie viele von euch wahrscheinlich wissen, war ja das Leben nach dem Tod für die alten ÄgypterInnen mindestens ebenso bedeutsam wie das eigentliche Leben. Da gab es ja die Vorstellungen, dass das Leben da weitergeht. Es gab eben ganz viele Grabbeigaben. Deshalb wurden auch diese großen Tempelanlagen gebaut, unter dieser Vorstellung eben, die Personen gehen dann ins nächste Leben über und brauchen da eben auch ganz viele weltliche Dinge. Und so war auch für sie der Totentempel ein sehr langes Projekt. Sie hatte sehr viel Geld in die Hand genommen und wollte da auch so einen Prestigebau bauen zu ihren Ehren und hat da eben nach einem sehr großen Tempel mit Gärten und Weihrauchbäumen verlangt. Ja, kann man hinreisen, wenn man in Ägypten ist und sich da diese alten Machtstätten anschauen mag.
Sehr cool, sehr spannend. Ja, ich war noch nie in Ägypten, du?
Nein, ich auch
nicht. Auch nicht.
Ich auch nicht. Ja, aber ja,
auf alle Fälle.
Ich meine, ja, meine Reiseliste ist lang, aber ich würde schon gerne auf jeden Fall auch mal nach Ägypten fahren.
Auf alle Fälle. Sehr cool. Ja, gibt's denn in dem Buch vielleicht auch Orte in Österreich, die irgendwie auf den Spuren von Frauen wandern?
Nein, leider nicht. Das ist echt ein bisschen eine Schwachstelle. Ich meine, es ist in England herausgegeben worden. Ich weiß nicht, ob wir da sehr uninteressant sind als Österreich, aber es gibt ja sehr viele spannende Punkte. Ich habe zum Beispiel einmal einen Stadtspaziergang gemacht mit Petra Unger, eine Historikerin, die so Frauenspaziergänge macht und an verschiedene historische Städte, in Wien, und viele Orte beleuchtet. Ja, die sollten wir auch mal in unseren Podcast holen. Hm, was meinst du?
Auf alle Fälle. Hier ist eine öffentliche Einladung an Petra Unger.
Genau,
also das wäre vielleicht so eine Ergänzung zu dem Buch hier, wenn man sich noch mit der Geschichte von Frauen und mit Orten von Frauen in Österreich oder zumindest in Wien beschäftigen will, dann kann man sich Petra Ungers Buch, aber auch ihre Frauenspaziergänge anschauen. Und wir hatten ja, glaube ich, noch ein Buch, das sich mit Orten beschäftigt hat. Kannst du dich noch erinnern?
Mit Orten? Ah ja, was mir jetzt einfällt, ist Gertrud Klemm. Wieder mal, auf die verweisen wir oft irgendwie, gell?
Ja, zu Recht.
Zu Recht. Gertrud Klemm in Hippocampus, ist ein Roman, aber es geht auch an verschiedene Orte in Österreich. Und sie thematisiert da unter anderem, dass es sehr wenige Denkmäler für Frauen gibt. Und die Protagonistin in ihrem Buch macht da auch so künstlerische Projekte und verkleidet zum Beispiel einzelne Männerstatuen in Baden als Frauen, um darauf ein bisschen aufmerksam zu machen. Weil es stimmt natürlich, wenn man durch irgendwelche Parks schlendert, wir sehen so viele Männer herumstehen und die Frauen sind so unterrepräsentiert.
Das stimmt. Maximal sind wir bei uns in Wien oder in Österreich vielleicht Maria Theresia und Kaiserin Elisabeth. Aber das war's dann schon auch. Also mehr gibt's da meistens nicht. Leider. Ja. Aber dafür mittlerweile in Straßennamen oder irgendwelchen Gebäudekomplexen, die sind dann oft schon nach Frauen benannt, auch in Österreich. Also Adelheid Popp oder Johanna Donal, da gibt's doch einige, auch in Wien.
Stimmt, da tut sich einiges. Bertha von Suttner Gasse zum Beispiel.
Genau, genau. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, ob du schon mal irgendwo hingereist bist, vielleicht auf den Spuren einer Frau, oder ob du mal zufällig so einen Ort gefunden hast.
Gute Frage.
Ich weiß, dass wir mal zu einem Ort gereist sind, das war aber zu einem Ort eines männlichen Autors.
Ja, ich weiß, das ist mir gerade auch total eingefallen, weil ich Alain Mabanko total gefeiert habe und dann in Paris unbedingt an diese Orte gehen wollte, wo er seine Bücher geschrieben hat. Das ist schon sehr cool. In Paris gibt es übrigens auch das Café, das kommt hier im Buch vor, das Café, wo Simone de Beauvoir immer wieder geschrieben hat. Da dachte ich mir so, oh, Julia, da müssen wir mal hinfahren auf einen Café in Frankreich. Mhm. Das wäre auch sehr cool.
Ja, aber keine Frau bei dir.
Nein, es fällt mir tatsächlich jetzt nicht so ein. Also ich merke eben, wenn ich in der Stadt bin, dass ich mir dann schon, dass ich aufmerksam bin auf die Geschichte von Frauen, oder wenn ich in Führungen höre, dass ich dann besonders hinhöre, wenn es um Frauen geht.
Na, aber dann hast du ja genau das richtige Buch jetzt vor dir. Dann kannst du dir ja in Zukunft, wenn du wohin reist, dann anschauen, wo du vielleicht coole Frauen entdecken könntest.
Mache ich. Und ich lasse es sich dann wissen. Ja, und wenn ihr an solche Orte kommt, euch jetzt vielleicht inspirieren habt lassen oder solche Orte sowieso kennt, dann schickt uns das doch gerne. Gebt uns Bescheid. Genau.
Schickt uns ein Foto. Wir freuen uns gerne über Urlaubspost.
Ja, markiert uns in euren tollen Urlaubs-Instagram-Postings, wenn ihr an tollen Orten für Frauen seid.
Genau, auf @die_buch auf Instagram oder natürlich plaudern@diebuch.at, da könnt ihr uns immer ein Mail schreiben. Ich habe noch ein paar Orte, aber du hast mich ja nicht gefragt, deswegen werde ich es jetzt nicht.
Okay, doch, liebe Julia, welche Orte kennst du denn? Ich wette, es kommen einige in England.
Du kannst es sicher schon ausrechnen, wo ich war.
Jane Austen!
Yeah, yeah, yeah. Ja, stimmt. Ich war an einigen Jane Austen-Orten.
Cool.
Bin ich hingepilgert. Zum Beispiel in ihrem Wohnhaus, also das ist so ein Cottage in Hampshire in England. Das ist ein komplettes Museum eingerichtet, also sehr cool, weil ihre ganzen persönlichen Gegenstände dort sind. Das ist das Tischchen, wo sie immer gesessen ist und geschrieben hat angeblich. Es sind ganz viele Gegenstände, die wir auch gehört haben, und Bücher natürlich von ihr und so weiter. Und dann war ich noch in Bath und dort habe ich auch ihr Wohnhaus besucht. Also ich bin nicht reingegangen, aber ich habe die Adresse gesucht und bin noch so, da gab es einen Audioguide, den man sich runterladen konnte, wo man einen Jane Austen-Spaziergang durch Bath machen konnte. Und das habe ich auch gemacht. Und das war sehr, sehr cool. Kann ich nur allen, die vielleicht mal in England sind, empfehlen, das zu machen.
Ja, apropos England, da fällt mir ein, dass ich auch tatsächlich im Norden von England war, und zwar in der Stadt, wo die Bronte Sisters aufgewachsen sind, und da gibt es so einen Wanderweg, wo sie immer spaziert sind.
Na schau.
So diese Hochebenen, und dann bin ich auch spaziert. Ja, wobei, ich habe halt nie was von den Bronte Sisters gelesen, und du machst mir das nie sehr schmackhaft.
Man kann nur Jane Austen oder Bronte-Fan sein, das postuliere ich jetzt mal so, ihr könnt mir sehr gerne widersprechen. Aber ja, für mich geht das nicht zusammen.
Nein, ja, Spaß. Und Julia liebt Jane Austen und ich bin hier die neutrale Schweiz, weil ich mich in diesen Kampf nicht begeben werde. Deswegen werde ich nie etwas von den Bronte Sisters lesen, weil die Gefahr besteht, dass ich es vielleicht gut finde. Und dann wäre das vielleicht ein schlechtes Zeichen für diesen Podcast.
Ihr seht jetzt mich nicht Kopfschütteln, aber ich schüttle heftig den Kopf, Sophia. Es ist nichts für dich. Es ist nichts für dich. Du wirst es nicht lieben.
Du kennst meinen Lesegeschmack, von dem her.
Ja, du wirst es nicht lieben, leider. Aber es tut mir jetzt leid, ich will die Brontes eigentlich gar nicht so haten. Also für alle, die die Brontes lieben, voll okay. Ihr seid akzeptiert und geliebt und fühlt euch umarmt, und wir mögen euch trotzdem noch.
Ja, wir mögen
ihr dürft diesen Podcast trotzdem weiterhören.
Wir verdanken Ihnen immerhin ein paar schöne Wanderwege.
Genau, das stimmt. Und du warst ja doch an einem Ort, wie wir jetzt drauf gekommen sind.
Ja, ich glaube, ich war eh an vielen Orten. Wahrscheinlich, und genau wie ihr, man muss ein bisschen graben.
Ja, das sollte man eigentlich nicht. Eigentlich sollte man das wissen. Eigentlich sollte man das so on the top of your head, solltest du das sofort wissen, weil eben diese Frauen sind halt leider meistens versteckt und deswegen wissen wir es nicht unbedingt.
Ja, noch ein Blame von Jule zum Schluss, obwohl ich mit so viel guter Intention an diese Folge gegangen bin.
Hey, aber du das hast war jetzt nicht böse gemeint.
Nein, ich weiß schon, du hast natürlich recht. Ja, drum habe ich von dir dieses Buch bekommen. Ne?
Genau, es war so ein kleiner ein Anstoß oder eine Zurechtweisung. Nein, Spaß. Es soll eine Inspirationsquelle sein. So.
Inspiration.
Jetzt haben wir genug inspiriert. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer und macht schöne Reisen. Und wie gesagt, schickt uns gerne Fotos und wir reposten das dann sehr gerne bei uns am Podcast.
Gute Reise.
Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Werde Teil unserer Die Buch-Community unter steadyhq.com/diebuchpodcast.
Folgt uns gerne auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram unter die_buch und schreibt uns ein E-Mail an plaudern@diebuch.at.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung auf eurer Podcast-App.
Alle Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite www.diebuch.at.
Wir bedanken uns außerdem bei der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.